haben an diesem Wochenende ganz, ganz viel gefeiert. Am Freitag hatten wir einen Teamabend. Am gestrigen Samstag haben wir auf dem Montgeron-Platz gefeiert mit ganz vielen Gästen aus Niederhöchstadt. Der Bürgermeister war da, Nele Neuhaus, die Autorin war da. Wir haben sehr, sehr viel Spaß miteinander gehabt. Und heute soll es um die Frage gehen, was hat Literatur eigentlich in einem kirchlichen Buchladen zu suchen? Was hat Literatur überhaupt in der Kirche im Gottesdienst zu suchen? Warum Bücher und nicht nur die Bibel? Ich frage euch einfach mal direkt, was ist denn euer Lieblingsbuch? Welches Buch mögt ihr am liebsten? Was hat euch im Leben bewegt? Was prägt euch bis heute? Vielleicht ruft ihr einfach rein, was ist euer Lieblingsbuch? Schicksalbewältigung. Schicksalbewältigung? Ja. Da gibt es bestimmt noch mehr, die das gut finden. Der Medikus, den habe ich auch. Jesus Video von Eschbach. Von King. Super. Ein ganzes halbes Jahr? Schön, schön, schön. Ja. Die ganze Bibel ist ganz. Es ist so bunt wie das Leben selbst, das, was uns an Büchern fasziniert. Ich glaube, dass jeder Mensch von einem anderen Buch angesprochen wird, aber jeder so das Buch hat, was für ihn wertvoll, bewegend und prägend ist, was ihn im Leben begleitet. Und das ist gut so, weil wir Menschen bunt sind, weil es viele bunte Blumen in Gottes Garten gibt. Mein Lieblingsbuch, Robert Schneider, Schlafes Bruder. Das ist, wow, das hat so eine poetische Sprache, dass ich nicht anders kann. Ich muss euch daran teilhaben lassen und möchte gern ein bisschen was daraus vorlesen. Es geht um einen Jungen, der irgendwann in einem Dorf im Vorarlberg aufwächst, im 19. Jahrhundert, ein von Inzest geprägtes Dorf, abgeschieden vom Rest der Zivilisation. Und bei ihm ist was Besonderes. Er merkt irgendwann, nein, er wird überkommen von der Fähigkeit, absolut hören zu können. Und das heißt nicht nur gut zu hören, sondern quasi alles im Sinne von das ganze All hören zu können. Geräusche, Laute, Klänge und Töne taten sich auf, die er bis dahin in dieser Klarheit noch nie gehört hatte. Elias hörte nicht bloß, er sah das Tönen. Sah, wie sich die Luft unaufhörlich verdichtete und wieder dehnte, sah in die Täler der Klänge und sah in ihre gigantischen Gebirge. Er sah das Summen seines eigenen Blutes, das Knistern der Haarbüschel in den Fäustchen, und der Atem schnitt die Nasenflügel in derart gellendem Pfiffen, dass sich eine föhnartige Sturmesböe wie ein Säuseln dagegen ausgenommen hätte. Und tiefer ging sein Ohr, hinein in alles Geschreige, schwatzige Keife, in alles Reden und Flüstern, Singen und Stöhnen, Grölen und Johlen, Flennen und Schluchzen, Seufzen und Keuchen, Schlürfen und Schmatzen. Ja, hinein in das plötzliche Schweigen, wo in Wahrheit die Stimmbänder noch vom Klang der eben gesagten Worte heftig vibrierten. Ja, selbst das Dröhnen der Gedanken blieb dem Kind nicht unerhört. Und dann ist noch von einem letzten Klang zu berichten. Einem Klang von so filigraner Gestalt, dass er doch in all dem Rumor des Universums hätte untergehen müssen. Aber der Klang blieb und ging nicht mehr. Er drang her von Eschberg. Es war das weiche Herzschlagen eines ungeborenen Kindes, eines Fötus, eines weiblichen Menschen. Was Elias gehört und geschaut hatte, das vergaß er, aber den Klang des ungeborenen Herzens nicht mehr. Denn es war das Herzschlagen jenes Menschen, der ihm seit Ewigkeit vorbestimmt war. Es war das Herz seiner Geliebten. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich diese Worte lese. Und da stehen noch mehr von diesen coolen Worten drin. Das Buch habe ich gelesen in einer Phase, ich war irgendwo 15, 16 Jahre alt, wo es in der Entwicklung eines jungen Menschen darum geht, seine Bestimmung, seinen Platz in der Welt zu finden, wo die Liebe einen überkommt und man denkt, wow, wir sind füreinander bestimmt und so weiter. Es passte also voll rein und begleitet mich seitdem. Das ist ja das Tolle an Literatur, dass es nicht nur Bücher sind, die so nüchtern daliegen, die man lesen zur Kenntnis nehmen kann, wie die blanke Beschreibung von irgendeinem Sachverhalt, sondern Literatur ist dann gut, wenn sie uns ergreift, wenn wir merken, dass wir selbst ein Teil davon ist, wenn die Geschichte, die wir lesen, sich mit unserer Lebensgeschichte irgendwie doppelt. Und weil das so ist, sind wir Menschen Geschichtenerzähler von Anfang an. Seit es menschliche Kultur gibt, werden Geschichten erzählt. Und so sind die großen Mythen der Kultur schon vor 5000 Jahren entstanden, schon lange bevor es das Volk Israel überhaupt gab. Das Spannende ist aber, dass die Grundlagen, die Grundmuster der alten Erzählungen und die Muster in der modernen Literatur im Grunde ganz ähnlich sind. Es geht immer um die gleichen Figuren. Es geht um Gefährdung und Errettung. Die Protagonisten werden mit einer Entscheidung konfrontiert, die alles verändern kann. Jede Figur hat ein Geheimnis und wenn es gelüftet wird, dann entsteht etwas Neues. Es gibt einen Spannungsbogen und selbst für Bilderbücher gilt das. Es gibt diesen Spannungsbogen, ein Geheimnis, das gelüftet wird und am Ende wird dann alles mehr oder weniger gut. Das gilt für die ganz große Literatur, die 5000 Jahre alten Mythen. Das gilt für die Geschichten, Erzählungen, die in der Bibel stehen. Das gilt für moderne Literatur ganz genauso. Und das gilt für unser Leben. Es gibt einen Spannungsbogen und wenn der an sein Ziel kommt, dann wird alles mehr oder weniger gut. Übrigens gilt das auch für das Kirchenjahr. Dieser große Kreislauf mit Jesu Geburt, das Warten auf Jesu Geburt am ersten Advent, dann Weihnachten, dann geht es weiter. Wir feiern jetzt bald, dass Jesus gestorben, dass Gott selbst tot ist und wieder neues Leben entsteht, dass dieser Jesus nicht im Tod bleibt, sondern auferweckt wird zum neuen Leben. Ein Kreislauf, ein Spannungsbogen, den wir Jahr für Jahr vollziehen, so wie es in aller guten Literatur der Fall ist. Und heute sind wir an einem ganz besonderen Punkt. Palmsonntag heißt ja, dass Jesus damals nach Jerusalem gekommen ist, an den Ort, wo er nachher gekreuzigt wurde und aber auch wieder zu neuem Leben auferweckt wurde. Dieser Ort, an dem sich alle Hoffnungen und Befürchtungen gleichzeitig bündeln. Dieser Spannungsbogen geht auf seinen Höhepunkt zu. Und dieser Jesus, der kommt so ganz anders, als die Menschen ihn erwartet haben. Sie sagen, der König kommt, Hosianna. Sie werfen ihre Kleider auf den Boden vor ihm, sie werfen Palmwedel hin, damit der Staub seine Füße nicht benetzt. Und doch kommt Jesus ganz anders. Er lüftet sein Geheimnis in diesem Moment. Er ist ein ganz anderer König, der auf einem niedrigen Esel reitet, anstatt auf einem stolzen Ross. Der keine Soldaten mit prunkvollen Gewändern in seinem Gefolge hat, sondern schäbige Leute, die Jünger und Jüngerinnen, die nicht besonders angesehen waren in der Gesellschaft. Auch die Erzählung in der Bibel, auch die Geschichte Jesu, auch unser Kirchenjahr folgt diesen Mustern und das ist gut so. Wenn man es genau ansieht, dann sind im Grunde alle Erzählungen in der Bibel von diesen Mustern geprägt. Jesu Tod und Auferstehung, die Sintflut, David und Bathseba, der verlorene Sohn, die Bindung, die Opferung Isaaks, das sind nur ausgewählte Beispiele. Einige davon kennt ihr. Ich habe, wenn ihr die Predigt am Ausgang mitnehmt, nochmal die Bibelstellen aufgeschrieben, damit ihr das, wenn ihr wollt, zu Hause nachlesen könnt. Das ist große Literatur, literarische Vorlagen in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, die bis heute in der modernen Literatur verarbeitet werden und sich in diesem Sinne hundertfach in den Regalen des Buchladens Siebter Himmel finden und nicht nur bei religiöser Literatur, sondern auch bei den Krimis und bei den Romanen. Also, Literatur ist nicht nur für sich spannend zu lesen, sondern sie ist deswegen so spannend und wertvoll, weil sie das wahre Leben abbildet und umgekehrt, weil das wahre Leben oft genug wie ein Roman ist, weil unser Leben eben auch nach diesen Grundmustern funktioniert. Wir sehen uns mit Entscheidungen konfrontiert, die alles verändern könnten. Wir geraten in gefährliche Lebenssituationen und erfahren so etwas wie Errettung. Wir stoßen auf ein Geheimnis bei uns selbst oder bei anderen Menschen und lüften es, sodass etwas Neues entsteht. Wenn wir in den siebten Himmel gehen und ein Buch aus dem Regal nehmen und darin blättern, und es gute Literatur ist, dann fällt es uns meistens leicht, sich darin wiederzufinden. Dann zieht uns die Literatur quasi in die Erzählung mit rein, dann findet man sich darin wieder. Vielen Menschen fällt es schwer, das bei der Bibel genauso zu erleben. Die Bibel ist für uns oft ein fernes Buch, ein fremdes Buch, vor 2000 Jahren entstanden, in Teilen noch viel, viel älter. Was soll das mit mir heute zu tun haben? Aber wenn ich mich darauf einlasse, so wie ich mich auf ein gutes Buch, einen Roman einlasse, dann erlebe ich, dass diese Geschichten, die in der Bibel stehen, in Wirklichkeit auch meine Geschichten sind. Dass sich mein Leben darin abbildet, wie überall in guter Literatur. Mein Leben mit Schuld und Vergebung, mit Sehnsucht und Hoffnung und Enttäuschung, mit Tod und neuem Anfang. All das gilt ja für mein Leben, für dein Leben ganz genauso wie es für die Geschichten und Erzählungen in der Bibel gilt. Deswegen ist es so schön, wenn man sich darauf einlassen kann, wenn man diese Geschichten nicht als Ferne liest, sondern als Literatur, die mich im Hier und Jetzt begreift und angreift, prägt und in denen ich etwas von mir selbst lese. Ja, ich behaupte sogar, man kann über das Leben selbst überhaupt gar nicht anders sprechen als in Geschichten. Natürlich kann man anders davon sprechen, aber alle anderen Sprechformen sind irgendwie, ja, die bilden das nicht richtig ab, finde ich. Also überleg mal, wenn wir über die Liebe reden und sagen, naja gut, da gibt es Hormone in dir und eine bestimmte Konzentration von diesem und jenem führen dazu, dass du dich dann zu diesem oder jenem Menschen hingezogen fühlst. Natürlich ist das so, aber hat das denn was mit Liebe in Wirklichkeit zu tun? Bringt es denn das zur Sprache, was Liebe wirklich ist, was uns daran bewegt? Wenn wir über diese Welt reden, ja natürlich sind wir nur eine Zusammenballung von Molekülen, die mehr oder weniger zufällig durch die Kollision von zwei großen galaktischen Gaswolken entstanden sein könnte. Aber selbst wenn das stimmt, dann verleiht es dem Dasein überhaupt keinen Sinn. Es ist irgendwie eine mangelhafte Redeweise vom und über das Leben. Im Gegenteil, wir erzählen Geschichten voneinander und miteinander darüber, dass es Sinn macht, dass wir hier sind, dass wir gewollt sind, dass es vielleicht so etwas wie einen Plan für unser Leben gibt, dass die Menschen, die wir getroffen haben, dass die uns nicht durch reinen Zufall über die Füße gelaufen sind, sondern dass es gut ist, dass wir zusammen sind. Das Schicksal hat uns füreinander bestimmt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Das sind alles Geschichten, Erzählungen, Sprachformen, die über das Nüchterne beschreiben, über Moleküle und Hormone und so weiter hinausgehen. Und das ist gut so, denn diese nüchternen Beschreibungen, die wären dem nicht angemessen, was das Leben für uns wirklich ist. Ich behaupte also, über unser Leben können wir eigentlich nur in der Form von Geschichten reden und auch über Gott kann man stimmig nur in Geschichten sprechen und nicht so sehr in Lehrsätzen. Deswegen ist ja Gott, als er uns Menschen begegnen wollte, auch nicht hingegangen und hat eine Dogmatik vom Himmel geworfen, ein dickes Buch mit Lehrsätzen, so und so bin ich und so bin ich nicht, sondern er ist uns mit menschlichem Antlitz begegnet und dieser Jesus, den wir den Christus nennen, der hat Geschichten erzählt. Der hat eben keine Lehrsätze formuliert. Hört mal zu, Gott müsst ihr als den Dreieinigen glauben und der Vater und der Sohn, so verhält sich das und das grenzt uns von anderen Religionen ab. Nein, er ist hingegangen und hat Geschichten erzählt von Gott, der ist wie ein liebender Vater, der seinen verlorenen Sohn wieder zu Hause aufnimmt. Und all die anderen Erzählungen im Alten und im Neuen Testament, im Alten Testament auch schon Geschichten, die uns vor Jesus eben zur Darstellung bringen, wie Gott ist, aber eben in Geschichten. Geht das eigentlich nur damals? Können wir solche Geschichten nur in der Bibel lesen? Oder gibt es auch moderne Literatur, in denen Gott in Geschichten statt in Lehrsätzen zur Darstellung kommt? Ja, die gibt es natürlich. Einen habe ich ausgewählt, der ganz besonders schöne Geschichten über Gott und über das Leben erzählen kann. Hans-Dieter Hüsch, der erzählt über das Leben mit Schuld und Vergebung, über den Anspruch und die Gnade Gottes, über die Kirche mit ihren moralischen Lehrsätzen, über Gott selbst, wenn er folgende Geschichte aufschreibt. Als der liebe Gott mich aus dem Himmel wieder nach Dinslaken mit dem Fahrrad zurückgebracht hatte, ich durfte übrigens vorne auf der Lenkstange sitzen, da sagte er, wir haben so anderthalb Stunden gebraucht, aber auf der Hälfte der Tour fragte er mich plötzlich, sag mal, willst du einen Heiligenschein? Also, ich war verdutzt, so sehr, dass ich überhaupt keine Antwort rausbekam. Und dann sagte er noch, ja, ich habe neulich im Himmel ein bisschen aufgeräumt und bei der Gelegenheit auch eine Menge Heiligenscheine ausgemistet, die zum Teil schon verrostet waren oder einfach zu klein oder eingegangen waren oder auch völlig verbogen. Mindestens 1000 Stück habe ich wegwerfen müssen. 1000 Stück ich allein schon. Und ich weiß nicht, wie viel der Petrus noch aussortiert hat. Wir müssen die Dinger wegwerfen, denn so viel Platz haben wir demnächst im Himmel auch nicht mehr. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme ein paar zum Anprobieren mit. Also hinten auf dem Gepäckträger, da habe ich die draufgetan, sind so 15 Stück. Du suchst dir einfach einen aus. Du hast ihn dir zwar nicht verdient, aber er wird dir trotzdem ganz gut stehen. Und du brauchst doch gar nichts zu machen. Du musst ihn nur ein einziges Mal über dich halten, da wo du ihn hinhaben willst, und dann einen Augenblick ganz stillstehen, dann am linken Ohr ziehen und dann geht er an und leuchtet. Nichts weiter. Ja, das reicht. Und dann sitzt er und du kannst weitergehen und dann wirst du ihn auch nicht mehr los. Und wenn du ihn ausmachen willst, dann musst du nur am rechten Ort ziehen und dann geht er wieder aus, wie bei einem Schalter. Nur, dass kein Schalter zu sehen ist. Das ist das ganze Geheimnis. Ein wunderbares Spielzeug. Eigentlich habe ich keine Heiligenscheine mehr. Naja, also ich habe die ursprünglich mal für die Kinder gemacht, aber wenn ich da oben sitze und schmeiße die Dinge runter, dann fangen die Erwachsenen die Heiligenscheine natürlich auf. Ich meine, ist ja logisch. Die sind ja ganz süchtig danach. Ja, sage ich dann, ich will mich ja nicht aufdrängen, aber wenn du einen übrig hast, habe ich mir gesagt, warum nicht? Gut. Bevor ich dich zu Hause absetze, sagt Gott, mit dem Fahrrad probieren wir noch einige aus. Und kurz danach landete das Fahrrad. Und der liebe Gott sagte, so, bitte die Tische hochklappen und sich so lange festhalten, bis das Fahrrad seine endgültige Position erreicht hat. So, sagte er, als das Fahrrad in einer Nebenstraße gelandet war, jetzt hole ich mal die Heiligenscheine und du kannst dir einen aussuchen. Und ich musste sie alle anprobieren, bis, also er war sowas von pingelig, kann ich Ihnen sagen, wirklich wahr. Also bis wir den richtigen gefunden hatten, es dauerte Minuten und der liebe Gott guckte sich alles an und sagte, den nehmen wir, den nehmen wir, der hält mindestens 20 Jahre und man kann ihn dimmen, sagte er, man kann ihn dimmen. Soweit die Geschichte von Hans-Dieter Hüsch über Gott. Aber nochmal zurück zur Literatur an sich, über die Grundmuster und über den Umstand, dass man über Gott und unser Leben nicht anders sprechen kann, als eben durch das Erzählen von Geschichten. Wenn das wahr ist, dann stecken allein in diesem Umstand mindestens 5 tiefe geistliche Aussagen und Wahrheiten. Und die möchte ich gerne kurz mal beleuchten. Wenn dein Leben eine Geschichte ist, dann gibt es auch einen Autoren, aus dessen Feder sie stammt. Und wer weiß, vielleicht lässt sich ja wirklich zwischen den Zeilen deiner Lebensgeschichte das literarische Werk eines Größeren herauslesen, wenn man nur genau genug hinkommt. Bestimmt geht es dir ganz ähnlich wie mir. Ich fühle mich oft hingeworfen in Situationen, von denen ich mich frage, mein Gott, was soll das denn jetzt? Wo ich das Gefühl habe, ich bin völlig verlassen, alleingelassen von Gott und Menschen und erst später merke beim genauen Hinsehen, das macht ja alles Sinn, das steht ja in einem größeren Kontext. Wenn ich zwischen den Zeilen lese, dann merke ich, wie Gott längst am Werk gewesen ist, auch in dem Moment, wo ich nicht das Gefühl hatte, von ihm begleitet zu werden. Ja, das kann sehr, sehr heilsam sein, sich klarzumachen, ich bin eben nicht dem blanken Zufall ausgeliefert, sondern es gibt einen Autoren meiner Lebensgeschichte, der alles Zufällige zusammenhält und einem guten Ende entgegenführt. Das Zweite ist, auf deinem Weg durch deine Lebensgeschichte, durch diesen großen Roman deines Lebens, gibt es immer wieder einzelne Abschnitte, Kapitel, wenn ein Teil der Erzählung endet und ein neuer beginnt. Und für dein Leben heißt das, auch du darfst so manches Lebenskapitel einfach mal abschließen und hinter dir lassen und etwas Neues beginnen. Wenn dich irgendwas quält und belastet und du schon seit Monaten und Jahren daran nagst, du darfst das Kapitel abschließen, die Seite umblättern und mit etwas Neuem beginnen. Das gehört auch zu der Gnade dessen, dass Gott der Autor unserer Geschichte ist. Eine gute Geschichte, das wäre das Dritte, lebt immer von einem Spannungsbogen, der durch eine Gefährdung hindurch zu einem guten Ende führt. Immer. Immer gibt es diese Spannungsbögen und am Ende ist auf seine Weise immer alles gut. Und das bedeutet für deine und für meine Lebensgeschichte, wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das gilt immer. Das Vierte ist, wenn das ganz große Ende gekommen ist und eine Lebensgeschichte endet, wenn Menschen das Leben hinter sich lassen, wenn wir von lieben Menschen Abschied nehmen müssen, dann ist die Geschichte dieses Lebens nicht verloren oder sinnlos oder vergebens, sondern sie behält ihren Wert durch den, aus dessen Händen sie kommt und in dessen Händen sie steht. Wie einer, der ein Buch am Ende zuklappt. Das Buch ist dadurch nicht weg, sondern es kann weiter gewertschätzt werden. Es ist weiter in guten Händen aufgehoben, auch wenn wir sie zu Ende gelesen haben. Das Fünfte und Wichtigste aber ist, diesen ganz großen Spannungsbogen, der in einem Werk, in Literatur, auch in der Bibel drinsteckt, und in unserem Leben natürlich. Diesen ganz großen Spannungsbogen, den erkennt man immer erst am Ende einer Geschichte. Und das bedeutet im Umkehrschluss, vom Ende einer Geschichte her, vom Ende der Geschichte her gelesen, erschließt sich auf einmal, warum dieses oder jenes so oder anders passiert ist. Und das möchte ich zum Schluss zeigen an einem Stück großer Literatur aus dem Alten Testament. Es geht um Abraham. Gott hatte ihm versprochen, dass seine Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Und dabei hatte Abraham kein einziges Kind. Und jetzt, nach Jahrzehnten des Wartens, war ihm endlich ein Sohn geboren, Isaak. Doch dann entspinnt sich eine dramatische Geschichte. Da heißt es: Einige Zeit später geschah es. Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham, rief er. Ja, erwiderte Abraham. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak, und geh mit ihm ins Land Moria auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Sohn auf den Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch zwei Knechte nahm er mit. Wow, Spannung. Am dritten Tag erblickte er in der Ferne einen Berg. Da sagte er zu den Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham packte seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer. Und so gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak: Vater. Ja, mein Sohn. Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. So gingen die beiden miteinander. Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf den Holzstoß. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her: Abraham, Abraham! Ja, erwiderte er, und der Engel rief: Halt ein! Tu dem Jungen nichts zuleide! Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Und als Abraham in dem Moment aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Er nannte den Ort: Der Herr sorgt vor. Und noch heute sagt man: Auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Schwierige Geschichte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn das eine Geschichte sein soll, die etwas davon verrät, wie Gott zu uns Menschen ist, dann habe ich so meine Probleme damit, ganz offen gestanden. Auf der anderen Seite, gute Literatur. Sehr, sehr spannend. Es gibt ein Geheimnis. Am Ende wird es gelüftet. Etwas ganz Neues passiert. Situation von Gefährdung und Errettung. Alles drin, was Literatur braucht. Und trotzdem, mir ist unbegreiflich, wie Gott so etwas von einem Menschen verlangen kann. Eine dunkle, eine unverständliche Szene in dem großen Roman, der von Gott und den Menschen handelt. Aber vom Ende her gelesen wird einiges klar. Der Ort, an dem diese Beinahe-Opferung stattfindet, der Berg Moria, allein dieses Wort schon, es bedeutet: Gott ist mein Lehrer. Diese Geschichte soll uns was beibringen. Dieser Ort ist in der Tradition der Ort, an dem später der Tempel in Jerusalem steht und heute der muslimische Felsendom. Eine heilige Stätte. Und einen Steinwurf davon entfernt, wirklich nur einen Steinwurf entfernt, ist Golgatha. Die Schädelstätte, dieser andere Berg in Jerusalem, auf dem dann eine tatsächliche Opferung stattfand. Bei Isaak wird angedeutet, dass einer dem Tod unendlich nahe ist und doch hindurchdringt zu neuem und befreitem Leben. Auf Golgatha durchdringt das Opfer den Tod und wird zu neuem Leben erweckt. Auf dem Berg Moria tritt uns ein geheimnisvoller Gott entgegen, der Gehorsam fordert. Auf Golgatha tritt Gott selbst an die Stelle des zu Opfernden und nimmt das Geforderte auf sich. Das Sterben Jesu und seine Auferweckung sind am Ende dieses großen Romans, den wir die Bibel nennen, sind am Ende eine Wiederaufnahme dessen, was ganz am Anfang schon einmal geschehen ist. Nur, dass jetzt ein Geheimnis gelüftet wird, dass wir nämlich durch die Gefährdung hindurch zu wahrer Errettung gelangen, dass eine Entscheidung gefällt wird und etwas Neues beginnt, dass der Spannungsbogen ganz am Ende Erlösung bringt. Vom Ende her erschließt sich ein Teil der Geschichte, der vorher noch dunkel und unverständlich schien. So ist das in guter Literatur, wie sie im siebten Himmel im Regal steht und bei uns in der Bibel. Und so kann es auch in deinem Leben sein. Vom Ende her erschließt sich das. Und diesen Blick auf das große Ganze deiner Lebensgeschichte und der Menschheitsliteratur insgesamt, dieser Blick vom Ende her einzuordnen, was in der Mitte passiert, vom Ende her schon mitten im Leben das Ganze erfassen können und die eigene Situation einordnen zu können, zu wissen, dass am Ende alles gut wird, dass wir nicht verloren sind, dass eine Gefährdung für uns nicht den Schluss und das Ende bedeutet, sondern den Durchgang zu etwas Neuem. Diesen Blick auf die Geschichte unseres Lebens, den nennen wir hier in der Kirche Glauben. Gott sei Dank, dass es das gibt im siebten Himmel und bei einem jeden von uns.